Ansonsten, der nächste Vortrag ist Beeinflussung durch künstliche Intelligenz. Es ist ein Einführungsvortrag, also einer, der explizit dazu gedacht ist, dass ihr das ohne Vorkenntnisse versteht. Und es geht ums maschinelle Lernen. Unsere Sprecher sind Vikarin, sie forscht in Amsterdam an maschinellem Lernen, kommt ursprünglich aus Leipzig. Und der Henrik Heuer, der in Bremen am Mensch-Computer-Interaktion forscht. Großes Willkommen für die beiden.
Ja, vielen Dank. Moin erstmal. Willkommen zu unserem Vortrag Beeinflussung durch künstliche Intelligenz über die Banalität der Beeinflussung und das Leben mit Algorithmen. Wir würden gerne mit einem Zitat von Kate Crawford beginnen. Kate Crawford ist die Gründerin des AI Now Institute, das die sozialen Auswirkungen von künstlicher Intelligenz untersucht. Sie ist außerdem Principal Researcher bei Microsoft Research und Professorin an der New York University. Und die hat beim AI Now Symposium in diesem Jahr gesagt, die Menschen befürchten, dass Computer zu intelligent werden und die Welt erobern, aber Computer sind zu dumm und haben die Welt bereits erobert. Und wir teilen diese Ansicht. Es gibt keine digitale Welt, die Welt ist digital, das heißt durch digitale Medien konstruiert. Und uns war es ein Anliegen, einige englischsprachige Diskussionen jetzt nochmal auf Deutsch zusammenzuführen. Es können also Beispiele kommen, die der eine oder die eine andere vielleicht schon kennt, aber wir führen sie hier nochmal zusammen und versuchen sie zu kontextualisieren. Warum Banalität der Überwachung? Banalität, weil die Systeme des maschinellen Lernens im Kern sehr simpel sind, weil aber auch die Beeinflussung sehr subtil sein kann. Und das Ganze ist auch eine Reminiszenz an Hannah Arendt. Nochmal kurz zu uns. Wie gesagt, ich werde die ersten 20 Minuten sprechen über die Mensch-Computer-Interaktionsperspektive. Kahn Ulrich wird die zweite Hälfte bestreiten. Kahn ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in Amsterdam, im Amsterdam Machine Learning Lab. Und sie forscht direkt zu den Algorithmen des maschinellen Learns, insbesondere Bayesian Methods, hat also einen Hintergrund im Deep Learning und der Informationstheorie. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Informationsmanagement Bremen und mir geht es um die Nutzererfahrung von Machine Learning, insbesondere das Vertrauen. Wir würden jetzt gerne anfangen mit einem Beispiel, das jeder kennt, Spam-Erkennung. Benutzt wahrscheinlich jeder hier, funktioniert auch nicht immer. Aber man muss sich wirklich vor Augen führen, dass es eine beeindruckende technische Leistung ist, ne, auch wenn es manchmal nicht funktioniert. Und wir nehmen es hier, um den Unterschied zwischen imperativer Programmierung und maschinellem Lernen zu verdeutlichen. Imperative Programmierung ist das, woran wahrscheinlich jeder denkt, wenn er an Informatik und Programmierung denkt. Ne, es geht um Regeln und Anweisungen, wenn X, dann Y. Das Wort Imperativ für Befehl steckt ja auch schon im Namen. Und wenn wir jetzt Spam imperativ erkennen wollen würden, dann würde man zum Beispiel gucken, okay, das Wort Viagra wird so geschrieben in der Nachricht vorkommen, dann ist es eine Spam-Nachricht. Andererseits ist es eine gutartige Nachricht. Maschinelles Lernen ist jetzt ein komplett anderer Ansatz. Da hat man eine Vorhersage, die man iterativ, also immer und immer wieder verbessert. Für die Spam-Klassifikation versucht man zum Beispiel Kombinationen von Wörtern zu finden, durch die es wahrscheinlich wird, dass es sich um Spam handelt. Der Kernbegriff ist hier also wahrscheinlich. Und das sieht dann so aus, dass man für viele verschiedene Beispiele prognostiziert, ob eine Nachricht Spam ist oder nicht. Dann berechnet man einen Fehler mit einer geeigneten Fehlerfunktion. Und dann ändert man seine Parameter, um den Fehler zu verringern. Und geht wieder zum ersten Schritt und macht das immer und immer wieder. Natürlich ist es nicht ganz so einfach, diesen Fehler zu berechnen und auch die Parameter zu verändern, ist ein eigenes Forschungsgebiet. Aber im Kern ist es wirklich so simpel, wie wir es hier darstellen. Und deswegen ist es spannend, im Hinterkopf zu behalten. Und dabei ist es aber spannend, im Hinterkopf zu behalten, dass Spam-Erkennen nicht mit Textverständnis gleichzusetzen ist. Das heißt, der Algorithmus muss sich erst Kafka verstehen können, um zu erkennen, ob etwas Spam ist oder nicht. Und dieses Problem, dass etwas wirkungsvoller aussieht, als es vermeintlich ist, wird uns im Laufe des Vortrags noch begegnen. Wir haben jetzt ein weiteres, immer noch vereinfachtes Beispiel für eine Entscheidungshilfe hier aus der Medizin. Das Ziel ist hier die Erkennung von Brustkrebs. Statt Wörtern wie beim Spam haben wir verschiedene Features, das heißt Charakteristika, an denen man zum Beispiel gutartigen von bösartigen Brustkrebs unterscheiden kann. Dazu gehören hier der Radius, die Textur Umfang, Fläche, Glätte, aber auch so Sachen wie die Symmetrie und die Zahl konkaver Punkte, also nach innen gewölbter Punkte. Das seht ihr hier oben. Insgesamt gibt es in diesem vereinfachten Datensatz 32 verschiedene Charakteristika. Und wenn wir jetzt zwei Charakteristika, wie zum Beispiel die durchschnittliche Zahl der konkaven Punkte und die durchschnittliche Fläche in Pixeln anschauen und abtragen, dann erkennt man eine deutliche Tendenz. Ab einem bestimmten Punkt, ab einer bestimmten Zahl Punkte und ab einer bestimmten Fläche sehen wir nur noch bösartigen Brustkrebs. Das heißt, mathematisch können wir hier im Beispiel einfach eine Linie durch diesen Datensatz ziehen. Und das ist eine sogenannte Entscheidungsgrenze, die Decision Boundary. Die Entscheidungsgrenze muss nicht linear sein, es muss nicht eine einfache Linie sein, die kann durchaus komplexer sein und in der Regel ist sie das. Und dieser Ansatz ist durchaus analog zu dem, was eine erfahrene Ärztin oder ein erfahrener Arzt mehr oder weniger bewusst machen würde. Die haben auch aus Erfahrung gelernt, ab der Größe und ab der Fläche und der Zahl ist es wahrscheinlich bösartig oder gutartig. Der Clou am maschinellen Lernen ist jetzt, dass wir das für viele verschiedene Charakteristika gleichzeitig machen können. Und darüber hinaus profitieren wir sehr stark davon, wenn wir mehr Daten haben, weil wir dadurch bessere Entscheidungen treffen können, weil wir eine bessere Entscheidungsgrenze finden. Ihr seht aber auch, dass eine gute Zahl an roten und blauen Punkten im Beispiel auf der falschen Seite der Grenze liegen. Das heißt, dort machen wir Fehler. Und da muss man im Hinterkopf behalten, dass es verschiedene Arten von Fehlern gibt und die auch verschiedene Auswirkungen haben. Falls ich zum Beispiel jemandem mit gutartigem Brustkrebs fälschlicherweise sage, dass ihr Brustkrebs bösartig ist, löst das sicherlich Stress aus und ist keine angenehme Situation. Falls ich aber jemandem mit bösartigem Brustkrebs fälschlicherweise sage, dass ihr Brustkrebs gutartig ist und sie auch entsprechend behandle, kann das deutlich schlimmere Konsequenzen haben. Das ist jetzt natürlich ein vereinfachtes Beispiel, aber gleichzeitig werden wir zeigen, dass ähnliche Entscheidungshilfen durchaus in sehr kritischen Bereichen genutzt werden. Vorher wollen wir noch einmal die Wirkungsmacht von Big Data zeigen. Und da geht es darum, Persönlichkeitsmerkmale zu erkennen. Das heißt, hier nimmt man digitale Spuren wie Facebook-Likes, die relativ einfach zugänglich sind, es aber ermöglichen, hochgradig sensible Persönlichkeitsmerkmale vorherzusagen. Das ist ein Paper von 2013 und für die Studie haben sie 58.000 Freiwillige in den USA gefunden, die eine Facebook-App benutzt haben. Und die haben dieser Facebook-App ihr komplettes Profil zur Verfügung gestellt. Mit allen Likes, aber auch mit allen Informationen, wie zum Beispiel der sexuellen Orientierung oder der religiösen Zugehörigkeit. Und was jetzt gemacht wurde, ist mit einem sehr einfachen Modell, mit einem einfachen Regressionsmodell, vorhergesagt, von welchen Likes, ob man anhand der Likes bestimmte Persönlichkeitsmerkmale erkennen kann. Und es zeigt sich, dass man zum Beispiel mit 95%iger Genauigkeit erkennen kann, ob jemand weiß oder afroamerikanisch ist. Sexuelle Orientierung kann man auch mit sehr hoher Genauigkeit nur anhand der Likes erkennen. Das Geschlecht, die politische Orientierung, die religiöse Zugehörigkeit, aber auch so Sachen wie die Drogenerfahrung und der Familienstand der Eltern in der Kindheit. Und ihr seht schon, bei der religiösen Zugehörigkeit sind wir bei 82% Genauigkeit. Bei sowas wie Drogenerfahrung und der Ehe ist es relativ wenig mit der Genauigkeit. Es ist ja eine 50-50 Chance, wenn wir raten würden. Aber es ist trotzdem eine Indikation. Und wir zeigen das auch nur, weil das wahnsinnige Möglichkeiten der Diskriminierung bildet. Und das passiert auch auf dem Wohnungsmarkt oder auf dem Arbeitsmarkt. Das heißt, was wir hier zeigen wollen, ist, dass wir unsere Vorstellung von Datenschutz überdenken und ausweiten müssen, weil man halt auch Persönlichkeitsmerkmale inferieren kann. Denn man kann mit solchen Modellen auch die Likes finden, die am aussagekräftigsten für ein bestimmtes Charakteristikum sind. Das heißt, wir haben hier drei Likes. Einmal die Marke Harley-Davidson, Kringelpommes, Curly Fries und das Musical Wicked. Und ich überlasse es euch mal herauszufinden, welches Bild mit niedriger Intelligenz, hoher Intelligenz und Homosexualität bei Männern verbunden ist. Diese durchaus fragwürdige Forschungsrichtung nennt sich Psychometrik oder auch Psychografie. Und das Spannende ist, dass sie ja relativ nah dran ist am Kernversprechen von so Unternehmen wie Google und Facebook. Denn die versprechen ihren Kunden, ihren Werbekunden, wir finden für euch Leute, die sich für Dienst X oder Produkt Y interessieren könnten. Und hier haben wir jetzt das Element der Beeinflussung. Beeinflussung heißt hier, Big Data zu nutzen, um Leute zu finden. Und die Beeinflussung ist noch sehr banal. Aber solche Forschung kann natürlich auch genutzt werden, um zum Beispiel in einer großen Menge von Wählerinnen jene zu finden, die noch überzeugt werden könnten. Und viele von euch haben wahrscheinlich den Artikel in das Magazin gelesen, wo kolportiert wurde, dass diese Art von Psychografie für Trump und Brexit verantwortlich ist. Vor der Bundestagswahl gab es ja auch eine große Diskussion, dass das hier passieren könnte. Wir glauben, dass das mit Vorsicht zu genießen ist, aber die Möglichkeit, mit derartigen Ansätzen überzeugbare Wählerinnen und Wähler zu finden und anzusprechen, ist durchaus realistisch. Und wir haben schon gesehen, dass es dadurch so eine Art Diskriminierung 2.0 gibt. Denn ein homophober Arbeitgeber muss nicht mehr direkt erfragen, ob jemand homosexuell ist, wenn er es aus einem Facebook-Profil vorhersagen kann. Und es interessiert ihn vielleicht auch nicht, ob er da einen Fehler macht und einen Heterosexuellen möglicherweise falsch einordnet. Diese Beeinflussung kann aber durchaus direkter sein. In den USA werden Algorithmen jetzt schon im Justizsystem als Entscheidungshilfe eingesetzt. Und da wird zum Beispiel mit bestimmten Informationen über die Leute vorhergesagt, ob jemand rückfällig wird, der im Gefängnis ist, oder nicht. Das heißt, man versucht vorherzusagen auf einer Skala von 1 für ungefährlich bis 10 für hochgradig gefährlich, wo jemand hinkommt. Und hier haben wir zwei Beispiele. Wir haben einmal den Herrn links, VP, die Initialien, der hat 2 bewaffnete Raubüberfälle begangen und einen versuchten bewaffneten Raubüberfall. Und die Risikoeinschätzung ist hier 3, niedriges Risiko. Daneben steht die Dame BB, die hat 4 Ordnungswidrigkeiten unter Jugendstrafrecht auf dem Kerbholz und die wird eingestuft mit hohes Risiko. Und wie sieht das jetzt aus? Also die Leute von ProPublica, die das recherchiert haben, haben jetzt über 2 Jahre geguckt, wer wirklich rückfällig wird und wer nicht. BB, die Dame rechts, die begeht keine weiteren Verbrechen. VP, der Herr links, der begeht nach seiner Freilassung direkt einen schweren Diebstahl. Und das Besondere ist hier, und ihr werdet es wahrscheinlich schon geraten haben, ist, dass der Algorithmus systematisch Afroamerikanerinnen diskriminiert. Es gibt also einen Bias, eine Verzerrung gegen Schwarze. Darüber hinaus sind diese Vorhersagen von dem proprietären Kompass-System nur in 61% der Zeit richtig, wenn man jetzt die wirkliche Rückfälligkeit über 2 Jahre nimmt. Und wir kennen das aus der Statistik. Dort unterscheiden wir den Fehler erster Art und den Fehler zweiter Art. Das heißt, unsere Nullhypothese ist, der oder die Straftäterin wird nicht rückfällig. Der Fehler erster Art ist jetzt, dass die, die mit hohem Risiko eingestuft werden, aber nicht rückfällig werden. Und da sehen wir, oder hat ProPublica herausgefunden, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Weißer oder eine Weiße Opfer dieses Fehlers wird, bei 23,5% liegt und bei Afroamerikanerinnen liegt die Wahrscheinlichkeit bei 44,9%. Das ist also fast doppelt so hoch. Es gibt auch den Fehler zweiter Art, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mit niedrigem Risiko eingestuft wird, aber trotzdem rückfällig wird. Und hier ist die Wahrscheinlichkeit umgekehrt. Weiße haben eine 47% Chance, diesem Fehler zum Opfer zu fallen, Afroamerikanerinnen nur 28%. Aber wie kommt das? Wir nehmen jetzt mal an, dass das kompetente Programmiererinnen sind, die in den Machine Learning Kursen, die sie gemacht haben, gut aufgepasst haben und technisch alles richtig gemacht haben. Nun lernt Machine Learning immer eine Abbildung von einem X auf ein Y. Zum Beispiel hier haben wir bestimmte Informationen zu Gefangenen und diese Rückfälligkeit der Gefangenen. Das Problem ist jetzt, das X ist keine Stichprobe der Grundgesamtheit, sondern eine Untermenge der Grundgesamtheit, die die Polizei untersucht hat. Das ist also ein X-Strich, das ist nicht repräsentativ. Und das kann eine selbsterfüllende Prophezeiung sein.
me. That said, unfortunately, the powers that be, a lot of times they believe in this, and they believe strongly in artificial intelligence and machine learning. And they are collecting data every day about you and me and everyone else. And they're going to use this data to build even better models. And this is because the revolution that we're seeing now in machine learning has really not much to do with new algorithms or architectures. It has a lot more to do with heavy compute and with massive, massive data sets. And the more that we have training data of petabytes per 24 hours or even less, the more we're able to essentially fix up the parts that don't work so well. And the companies that we see here are companies that are investing heavily in machine learning and AI. And part of how they're investing heavily is they're collecting more and more data about you and me and everyone else. Google and Facebook, more than 1 billion active users. I was surprised to know that in Germany, the desktop search traffic for Google is higher than most of the rest of the world. And for Baidu, they're growing with the speed that broadband is available. And so what we see is these people are collecting this data, and they also are using new technologies like GPUs and TPUs in new ways to parallelize workflows. And with this, they're able to mess up less, right? They're still messing up, but they mess up slightly less. And they're not going to get uninterested in this topic. So we need to kind of start to prepare how we respond to this type of behavior. And so one of the things that has been a big area of research, actually also for a lot of these companies, is what we'll talk about today. And that's adversarial machine learning. But the first thing that we'll start with is what is behind what we call AI. So most of the time when you think of AI or something like Siri and so forth, you are actually potentially talking about what an old school rule-based system. This is a rule, like you say a particular thing, and then Siri's like, yes, I know how to respond to this. And we even hard program these types of things in, right? That is one version of AI, is essentially it's been pre-programmed to do and understand certain things. Another form that usually, like for example, for the people that are trying to build AI robots and the people that are trying to build what we call general AI, so this is something that could maybe learn like a human, they'll use reinforcement learning. I don't specialize in reinforcement learning, but what it does, it essentially tries to reward you for behavior that you're expected to do.